Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute geht's um die Papas, nicht um Mama, heute ist Papala Papp quasi. Und heute freue ich mich sehr auf Daniel. Er hat einen Papa-Club in Essen gegründet. Und ich habe so viele Fragen, weil ich schon ganz lange auf der Suche nach einem geeigneten Gesprächspartner für diese Folge bin, weil ich seit so vieler Zeit, so vielen Monaten, Jahren immer mehr Männer beobachte, die zum Beispiel Babys tragen. Und ich habe immer gedacht, da muss man mal drüber sprechen. Ich freue mich erstmal sehr auf dich und über dich und sage erstmal guten Abend.
Vielen Dank, guten Abend. Hey.
Sagen wir nochmal ganz komplett deinen richtigen Namen. Daniel Engelskirchen, Walter, du hast einen Papa-Club hier in Essen gegründet. Sagen wir erstmal ganz kurz dazu. Wie kam es dazu? Warum hast du einen Papa-Club gegründet?
Ja, ich bin selber Vater geworden und habe dann den Austausch mit anderen Vätern gesucht und tatsächlich im Raum Essen und Umgebung nichts gefunden, beziehungsweise sehr wenig. Habe dann die Möglichkeit, über das Mehrgenerationenhaus Essen in Frohnhausen eine Räumlichkeit zu bekommen. Und da meinen ersten Papa-Club, mein erstes Vater-Kind-Treffen zu organisieren. Habe einen Flyer ausgedruckt, ziemlich amateurmäßig, und habe den dann in Frohnhausen und Umgebung aufgehangen und hatte dann an dem Termin einen ziemlich großen Andrang. Das Ganze habe ich dann 3-4 Mal gemacht, bis dann unsere Hebamme von unserer ersten Tochter zu uns gekommen ist. Die arbeitet im Nestwerk Essen, das ist die Hebammenpraxis in Huttrop. Und meinte, ob ich das nicht in deren Kursräumen professionell machen soll.
Mega, tolles Angebot.
Genau. Und sozusagen habe ich dann die Möglichkeit bekommen, mich da selbstständig zu machen mit einem Nebengewerbe. Ich bin hauptberuflich Lkw-Fahrer bei der Müllabfuhr, nebenbei dann jetzt noch den Papa-Club und organisiere seitdem Vater-Kind-Kurse, Vater-Kind-Wochenenden und Events, was für Väter und oder welche für Väter und Familien sind tatsächlich.
Mega engagiert. Warum grundsätzlich glaubtest du oder war es dir wichtig, etwas speziell für Papas, Väter anzubieten?
Weil ich Informationen haben wollte, wie andere das machen. Also wie andere, keine Ahnung, Babys tragen, Babys füttern, der Umgang, schlafen, alle Themen, die eigentlich mit Elternsein zu tun haben. Und wenn man so sich ein bisschen informiert, ist sehr, sehr viel für Mütter zu finden und kaum was für Papas. Das ist so ein bisschen mein Ansatz. Wenn ich so einen Kurs leite, das sind dann 6 Treffen, 1,5 Stunden. Und da bringe ich dann immer ein Thema mit, das ist dann aufbauend von der ersten Stunde. Das kann sein Geburtenplanung, Kinderplanung, vielleicht auch sogar schon die Geburt, bis hin zum Schlafen oder zur Beikost, bis hin zur Kindergartenbetreuung oder ja, was es alles so gibt. Ne? Also man kann da, glaube ich, etliche Themen nennen und da auch die Stunden füllen.
Die gleichen Themen, die es bei Mama-Clubs quasi gibt. Bei weiß ich nicht, wie hieß das am Anfang? Ich kann mich gerade nicht erinnern. PKIP oder so erste Kennenlernkurse, die ich mich auch erinnere, sind die gleichen Themen. Trotzdem werdet ihr sie wahrscheinlich anders besprechen.
Definitiv, das sagen meine Väter auch im Kurs. Die haben dann auch vertretungsweise oder auch hauptsächlich mal eine Krabbelgruppe besucht. Da war natürlich der Frauen- und Mütteranteil sehr, sehr hoch. Und da war dann schon oder ist schon der allgemeine Tenor, dass man da schon sich ein bisschen fremd fühlt, sich wahrscheinlich auch ein bisschen unwohl fühlt, mit Themen nach vorne zu treten und so darüber zu sprechen. Das ist bei uns Vätern ganz anders. Da biete ich einen wertfreien Raum, da wertet keiner über den anderen. Wir versuchen alle irgendwie unsere Erfahrung auszutauschen. Ich bin auch engagiert daran, wenn ein Vater zu mir kommt und ein Thema hat, worüber er sich gerne informieren würde, dass ich mich da schlau mache in meinem Netzwerk mit den Hebammen, mit Kinderkrankenschwestern oder sonst irgendwas und versuche da dann auch zu informieren und auch zu helfen.
Was würdest du grundsätzlich sagen, was treibt euch Väter um? Also was vereint euch vielleicht in allen Themen, die du besprichst? Was ist euer eure Baustelle, ist ein blödes Wort, aber so, was ist etwas, das, wo ihr gerne euch austauscht, wo ihr auch Unterstützung braucht, weil euch das vielleicht gerade im Vatersein schwerfällt?
Ja, ich glaube, dass die Informationsquellen grundsätzlich rar sind. Klar, durchs Internet wird es einfacher als früher, wenn ich so überlege, wie mein Vater oder die Generationen vor uns das so gemacht haben. Die sind dann im besten Fall in die Bücherei gegangen oder haben von ihren Eltern gelernt. Und ich glaube, jetzt, heutzutage, ist es durchs Internet, durch verschiedene Möglichkeiten da auch, sich zu informieren, einfacher, aber an der Kehrseite natürlich auch viel schwerer, weil man viel mehr Möglichkeiten hat. Und seinen richtigen Weg da zu finden, ist, glaube ich, schon Arbeit. Genau. Und das versuche ich halt in unseren Kursen auch so ein bisschen beizubringen. Und ich merke, dass die Väter, die meine Kurse und meine Aktionen besuchen, da engagiert sind und Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal, ich will das nicht pauschalisieren, aber das wird mehr im Gegensatz zu vielleicht vor 10, 15 Jahren nochmal.
Definitiv. Also wenn ich jetzt an meinen Vater denke, der vor über 40 Jahren Papa geworden ist quasi, der war nie da. Also der hat einfach saumäßig viel gearbeitet. Und ich habe meinen Vater erst im Erwachsenenalter richtig kennengelernt, mit über 20 so. Und lerne ihn jetzt nochmal anders kennen als Großvater, wie wenn er jetzt Zeit hat und für seine Enkel da ist und wie schön das ist, ihn so zu sehen. Das hatte ich als Kind gar nicht. Aber das ist jetzt natürlich schon eine super, super lange Zeitspanne. Und trotzdem kann ich auch sagen, einfach von meinen Beobachtungen, mein erstes Kind ist jetzt 10 Jahre alt, die zweite 6. Auch da hat sich schon was verändert. Also auch allein in so Sachen wie, ich weiß noch, vor 10 Jahren war mein Mann der allererste im Unternehmen, und es ist ein größeres Unternehmen, der Elternzeit genommen hat. Also, oh, wie viel Elternzeit? Wir wussten die doch gar nicht, wie die Anträge machen sollen und so, ne? Das hat sich ja schon so und auch so ein bisschen verändert, wobei, wenn man statistisch sieht, sind es meistens nur so 2, 3 Monate. Es ist immer noch nicht 50-50, aber auf jeden Fall hat sich da viel mehr getan und das ist auch schon eher so normal oder gang und gäbe, dass man das macht. Aber wo würdest du sagen, was hat sich noch verändert? Die Väter sind nicht mehr die gleichen wie vor 10 oder 20 Jahren.
Ja, du hast einen großen Punkt genannt, die Elternzeit. Ich war auch in meiner Firma, glaube ich, mit so einer der Ersten, der das gemacht hat und in so einer Männerdomäne wie der Müllabfuhr und der Straßenfeger. Bin ich mir tatsächlich etwas komisch vorgekommen am Anfang, habe aber die Zeit total genossen und ich will sie auch gar nicht missen. Ich bereue es ein bisschen, dass ich das auch nur 2 Monate gemacht habe. Also ich hätte es auf jeden Fall länger machen sollen im Endeffekt. Um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, ich denke einfach, dass die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau da auch ein großer Punkt ist. Frauen wollen viel eher arbeiten, Männer wollen sich mehr einbringen, haben jetzt auch die Möglichkeit durch die Gesetzeslage vielleicht sogar, ne? Jetzt gibt's ja auch den bezahlten Vaterschaftsschutz oder Vaterschaftsurlaub, ich weiß gar nicht genau, wie man es nennt, nach der Geburt, die 2 Wochen, wo man da freigestellt wird.
Oh, das wusste ich gar nicht, echt?
Genau.
Also quasi diese so Art Wochenbetturlaub, kann man sagen?
Ja, genau,
sozusagen. Also extra Urlaub?
Genau, das wird dann bezahlt von der Krankenkasse. Und das ist jetzt auch seit Anfang des Jahres vielleicht, ich weiß es gar nicht.
Muss ich direkt nachrecherchieren, toll. Ja.
Die Väter wollen was bewegen und wollen Gleichberechtigung reinbringen. Gender Pay Gap gibt es natürlich. Es gibt so viele Themen, wo Frauen benachteiligt werden. Und das ist definitiv ein Punkt, der so schöner ist, auch eine Benachteiligung ist bei Kinderkriegen. Ne? Also die Frauenmütter müssen 6 vorher, 8 nachher im Schutz gehen, verlieren dann wahrscheinlich irgendwie auch den Anschluss und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass Väter da bis vor 10, 15 Jahren gar nicht drüber nachgedacht haben. Also gerade die Generation vor uns haben dann natürlich auch ihr Bestes gegeben. Also das will man ja gar nicht bezweifeln. Aber sie wussten es halt nicht besser. Und die politische Lage hat sich natürlich auch geändert.
Mit den neuen Rollen, also wenn sich etwas verschiebt in einem Ganzen quasi, würdest du sagen, kommen dann auch mehr Pflichten und auch mehr Aufgaben auf einen zu, die auch belastend sein könnten als Vater?
Na klar, definitiv. Die mentale Belastung verschiebt sich natürlich, ne? Also früher war dann, sage ich mal, die mentale Belastung 100% bei der Frau und die finanzielle Belastung beim Mann, ne? Wenn man das so sieht. Das verschiebt sich jetzt auch so ein bisschen. Frauen fangen immer mehr an zu arbeiten, früher an zu arbeiten, greifen damit in die finanzielle Lage ein, wobei sich dann der Vater halt auch mehr um das Mentale kümmern muss und sollte, was natürlich jahrelang eingebrannt wurde und das für beide Seiten nicht schwer ist einzustellen. Deswegen gibt es halt der berühmte Begriff Mental Load gerade, der natürlich auch ein sehr, sehr belastendes Bild zeigt. Ne? Genau.
Ich hasse das. Mental Load finde ich fast das Schlimmste. Diese Sachen, die man im Kopf jeden Tag irgendwie umschichtet und im Hinterkopf hat, so man läuft so normal durchs Leben, aber im Hinterkopf so, oh, Geburtstagsgeschenk da, dahin bringen, abholen, Schwimmkurs da, Schule da, Arbeit, was weiß ich nicht, die ganzen Sachen, die man nicht sieht, die unsichtbar sind, ne, die geregelt werden müssen. Vieles kann man auch unterwegs und manchmal auch zum Glück einkaufen und so kann man übers Handy, das hilft einem, aber auf der anderen Seite macht es auch einen wieder so, überall kannst du ja Sachen regeln, ne, und ich finde das also gerade auch mit vielen Gesprächen mit Müttern, auch ich selbst kann das sagen, dieses Mental Load ist ätzend. Also wenn das weg wäre, wäre schon vieles viel, viel, viel einfacher. Würdest du auch sagen, Väter haben auch ein Mental Load, was ätzend ist?
Ja, definitiv. Also ich denke schon, ich kann nur von mir selber sprechen. Ich bin da auch nicht gut drin. Ich versuche tagtäglich daran zu arbeiten und besser zu werden. Aber ich bin halt auch so erzogen worden. Mein Vater war viel arbeiten, hat dann trotz seiner Arbeit viel Zeit mit uns verbracht. Wir waren halt den ganzen Tag auf dem Fußballplatz irgendwie mit ihm. Und trotz alledem war die mentale Belastung haushaltstechnisch und so weiter, Organisation, Kinderärzte, Kleidung und so weiter und so fort, alles irgendwie auf Mutterseite. Ne? Und ich denke, bis sich das wirklich 50-50 verschiebt, ist, glaube ich, noch ein großer Schritt.
Ich hatte am Anfang schon gesagt, ich habe schon lange gesucht nach so einem Thema, weil ich beobachtet habe, dass viel mehr Männer im Straßenbild zu sehen sind, die Babytragen haben. Und also ich kann es jetzt einfach nur aus persönlicher Beobachtung sagen, in den letzten 10 Jahren ist es mindestens ein Drittel mehr geworden, wenn nicht 50% mehr Männer sehe ich, die Babys tragen. Was ich großartig finde, ich freue mich immer, wenn ich Männer sehe. Ich freue mich auch besonders, wenn die alleine unterwegs sind und nicht, wenn die Frau dabei ist, so daneben noch irgendwie dabei ist, sondern wenn die wirklich alleine unterwegs sind. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da freue, aber ich finde das einfach schön zu sehen, dass sie auch sagen, Mensch, ich gehe spazieren und ich mache das nicht nur mit dem Wagen, sondern mein Baby wird halt gern getragen und ich trage das, ich finde das mega. Und ich glaube, dass das auch was für die Verbindung macht. Das ist so einer von vielen kleinen Schritten, die wichtig sind für die Papa-Kind-Bildung. Wie war es bei dir? Hast du deine Kinder getragen?
Ja, habe ich. Und zwar sehr gerne. Also es gibt nichts Besseres, um mit dem Kind verbunden zu sein und beide Hände frei zu haben. Ganz ehrlich, also ein praktischer Punkt ist das auch. Ja. Klar, ich war spazieren durch die Bewegung, durch den engen Körperkontakt, entsteht eine Verbindung, ganz klar, und diese Geborgenheit, Kinder und Babys, gerade Babys, Neugeborene, müssen getragen werden. Das sind Traglinge, wenn die irgendwo liegen, sterben sie. So, ne? Und ja, im Prinzip ist das so ein bisschen, wie es die Natur eigentlich gewollt hat. Ne? Wenn man jetzt irgendwie Richtung Biologie geht und den Menschenaffen sieht, da werden die Babys auch getragen, bis sie selbstständig sind. Ja. So, ne? Und naja, ein kleiner Exkurs in Bio.
Das stimmt, das ist auch süß zu sehen. Und die könnten, na gut, die können sich natürlich noch besser festhalten in dem, klar, Fell und so. Aber trotzdem, die werden getragen und die wollen dabei sein.
Genau. Aber auch die Wärme, die Nähe zu spüren, einfach nochmal den Körperkontakt auch zu haben. Gerade nach der Geburt, auch dieses Bonding ist ganz, ganz wichtig. Und da geht's halt schon los. Da muss Körper an Körper sein, da muss die Wärme da sein. Und das kann man im Prinzip weitermachen. Ne? Und wenn man dann spazieren geht oder im Haushalt nicht weiter weiß, wenn das Kind schreit, und dann muss man es nicht in den Arm wiegen, sondern macht's ins Tuch und bindet man sich's auf die Brust. Und das Kind, wenn man sich bewegt, das Kind wird geschaukelt und es wird automatisch beruhigt. Und man kann zusätzlich noch, keine Ahnung, kochen, spülen, sonst was. Ne? Also ich bin absoluter Tragefan, wie man merkt.
Total. Und ist auch voll schön, dein Gesicht zu sehen, wie glücklich du das erzählst. So, habt ihr dann auch, gibst du denn auch Tipps, also in den Papa-Club-Treffen, dass dann zum Beispiel geguckt wird, wie bindet man, oder es gibt ja 1000 Möglichkeiten, tragen, die man anklipsen muss, mit Klettverschluss, zum Binden, so. Redet ihr da auch drüber?
Also tatsächlich, die Väter, die tragen, sind gut informiert, sind auch ausgestattet mit Tragen. Ich habe aber auch, oder wir haben im Netzwerk auch eine Trageberatung. Das heißt, wir können da auch Hilfeleistungen stellen, wenn da Fragen offen sind, klar.
Und parallel dazu, dass es immer mehr Männer tun, da kommt ja gleichzeitig die Verbindung oder die Bewegung. Es ist auch nicht schlimm. Vielleicht war es vor 10 Jahren, 15 Jahren noch so ein bisschen peinlich. Oh, scheiße, ich muss mit der Babytrage durch die Gegend. Das wirkt nicht. Natürlich sieht man die Menschen immer nur kurz. Aber ich glaube, das ist einfach etwas Natürliches, was dazugekommen ist. Und das finde ich eine schöne Entwicklung.
Also ich erinnere mich an mein erstes Mal, als ich meine Tochter getragen habe. Und ich habe sie angelegt, habe meine Gurte gebunden und bin losgestapft. Und meine Frau sagt zu mir, boah, Du siehst richtig stolz aus. So, ich kann mich daran erinnern. Und das war wirklich ein schönes Gefühl. Und das ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Man läuft mit Stolz durch die Straßen, vielleicht auch beim Einkaufen. Und ja, gut, da ist wieder der Unterschied, wenn ein Mann das macht und eine Frau das macht. Eine Frau wird wahrscheinlich nicht so nicht so in den Himmel gelobt wie bei einer Frau. Aber natürlich ist das für einen Mann oder für einen Vater natürlich auch was Schönes.
Gibt es etwas, wo du gerade sagen würdest, das bewegt sich in nicht so eine gute Richtung? Jetzt diese mehr engagierteren Männer, die Väter sind, die ihre Rolle da ernster nehmen, die sich auch in allen Sachen noch mal mehr informieren, auch in Beikost tragen, diese ganzen Sachen in den Schlaf, Schlafbegleitung und so. Gibt es da etwas, was auch zu starken Belastungen bei Männern führen kann? Siehst du das bei dir in den Gruppen oder ist das eher positiv?
Also grundsätzlich positiv. Natürlich wird es Väter geben, die gerade aufgrund von der Quellenmenge sich verrückt lesen. Also die Menschen gibt es natürlich. Ne? Da den richtigen Weg, das habe ich am Anfang schon mal erwähnt, für sich zu finden, ist ein Haufen Arbeit und naja, ein Haufen Recherche. Ne?
Wie bei allem in dem ganzen Thema. Ne? Menschen verdienen natürlich auch, Verlage verdienen Geld mit den Büchern, mit Ratgebern, mit was weiß ich nicht, mit den ganzen Gimmicks. Ich weiß auch noch, als ich das erste Mal schwanger war und noch gar nicht wusste, wie das alles so wird, war ich das erste Mal in einem Babymarkt und wollte ich kaufen? Ich wollte ein Stillkissen kaufen. Und was es da alles gab, ich dachte, das ist ja krass, was es da alles gibt. Also ich meine, von Essbesteck, von Lätzchen, von keine Ahnung, Kinderwagen und jetzt nicht nur, das sind jetzt eher so normale Sachen noch, aber halt auch noch so Zeug, wo ich denke, hä, warum brauche ich das wirklich? Und natürlich brauche ich das, wenn man die Verkäufer fragt, aber was das für ein Riesenmarkt ist, da muss man, ich meine, und manche gehen da wahrscheinlich auf, ja, brauche ich alles, ist alles ganz wichtig und hinterher sieht man, braucht man nur irgendwie ein Zehntel oder so. Aber ich weiß noch, wie erschlagen ich mich da gefühlt habe. Da dachte, ey Leute, was ist denn hier los?
Ja, ich wollte das alles?
Ja, ich wollte nur ein Stillkissen kaufen. Ich möchte nichts weiter, bitte über keine Informationen mehr über was anderes haben. Wie sehen das denn eure Partnerinnen? Also sagen die top? Also geh mal auf jeden Fall mehr in den Papa-Club, mach mal die Treffen da. Oder gibt es da auch vielleicht so Stimmen, wo die sagen, naja, es ist auch ein bisschen, jetzt reicht's aber auch mal irgendwie? Oder sind das eher Befürworterinnen?
Also ich kann jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, ohne da Namen zu nennen, aber der Großteil wird von ihren Frauen angemeldet. Okay. Also ich glaube, dass da die Frauen schon froh sind, da irgendwo einen Anlaufpunkt auch für die Väter zu finden. Vielleicht weil sie auch merken, dass sie es brauchen. Ja. Ne? Also ich war ja selber da auf der Suche und war dann der Glückliche, der dann das Engagement gefunden hat, da und die Möglichkeit auch zu bekommen, da die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Aber ich glaube, grundsätzlich kann ich da nur Positives sehen. Nicht, dass jetzt einer sagt, oh, die sind zu viel beim Papa-Club.
Nein. Glaube ich auch nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja etwas, was man sich einfach wahrscheinlich noch mehr wünscht, wenn. Also dass man sich eher engagiertere Clubs noch in anderen Städten wünschen könnte, denke ich.
Genau.
Was würdest du denn sagen? Was kann ein Papa besser als eine Mama?
Das will ich nicht beantworten. Ich weiß nicht. Also ich finde, es kann man auch nicht pauschalisieren. Manchmal ich kann jetzt wieder nur von mir sprechen, ich bin eher ein bisschen aufbrausender, wenn es mal nicht so klappt, dann ist meine Frau definitiv viel, viel ruhiger. Ich könnte jetzt nicht sagen, was pauschal Männer besser machen können als Frauen, aber vielleicht doch. Eine Sache, und zwar, wenn abgestellt wird, da der Übergang von der Brust weg, da der Mann auf jeden Fall gefordert ist und da auf jeden Fall die besseren Karten hat, das Kind zu beruhigen.
Definitiv, das weiß ich auch. Dass es zweimal eine sehr wichtige Zeit war, wo wir auch immer extra geplant haben. Jobübergang, Abstillen. Wichtig, dass man da zu zweit sich aufeinander verlassen kann. Und das hilft einfach. Ne? Wenn man dann nur alleine wäre, das schaffen natürlich auch Frauen alleine, aber das ist dann schon leichter, wenn man einfach weiß, so, kann man nichts nuckeln, da ist nichts, jetzt musst du einfach da so klarkommen.
Genau.
Halt, ne?
Und da einfach als Fels und als Ruhepol da auch agieren und zu trösten und zu sagen, ja, ich weiß, dass es jetzt gerade echt schlimm ist, aber wir kommen da zusammen durch und da auch die Ruhe bewahren und am Ende stolz zu sein, wenn man es geschafft hat.
Jetzt gibt es ja auch die Welt verändert sich gerade ja auch in Sachen typisch Junge, typisch Mädchen. Geschlechterrollen lösen sich so ein bisschen auf, beziehungsweise verändern sich. Vieles ist möglich, was man vielleicht vor einigen Jahren noch nicht so für möglich gehalten hat. Auch gesetzliche Regelungen kommen dahin. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, glaubst du, dass es trotzdem etwas gibt, was Papas mit Kindern anders machen grundsätzlich oder sie anders behandeln oder mit ihnen umgehen als Mütter, also Männer als anders als Frauen?
Glaube ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube, dass eine Frau genauso rabiat und kämpfen kann wie ein Vater oder wie ein Mann und der Mann genauso Fingernägel lackieren kann und Haare flechten kann. Ich kann es nicht. oder noch, ist einfach so, noch nicht, genau. Ja. Vielleicht biete ich noch einen Workshop an.
Da würde ich mich direkt im Fernsehen anmelden. Das würde ich gerne filmen.
Und würde ich nicht pauschalisieren, weil Männer genauso Sachen können wie Frauen und andersrum auch.
Glaubst du aber zum Beispiel, dass manchmal halt eine Rolle und sie vielleicht aufzubrechen, auch als Vorbild, wichtig ist und dass das nur ein Vater kann? Ich denke jetzt zum Beispiel jetzt gerade auch ein anderes Gespräch, was ich mit einem Vater geführt habe, dessen Sohn immer schon gerne Kleider angezogen hat, auch schon in der Kita mit 3, hat sich gewünscht, ich möchte gerne Kleid anziehen. Und dann waren die auch immer am Fußballplatz bei sich um die Ecke und der wollte gerne ein Fußballtrikot von seiner Lieblingsmannschaft, aber lieber in rosa als in den Trikotfarben. Und dann haben da Jungs auf dem Fußballplatz das so mitbekommen und dann hat der Junge auch ein rosa Trikot bekommen und haben da blöde Sprüche abgelassen, andere Kinder. Und hat der Vater gesagt, das finde ich blöd, will ich nicht. Und hat sich selber auch ein rosa Trikot gekauft. Dann ist er mit seinem Sohn zusammen in Pink da quasi hingegangen. Und haben sich auch ab und zu die Nägel beide dann anlackiert. Also der Vater hat bewusst dadurch seinem Sohn gezeigt, ich bin auch ein Mann. Ich kann auch ein pinkes T-Shirt tragen. Das ist völlig in Ordnung. Lass die anderen labern. Ich mache das aber für dich. Das wäre bei einer Mutter anders gewesen. Da war der Vater wichtig, sehr wichtig in dieser Rolle.
Ja, finde ich auch. Also ich habe auch zwischendurch lackierte Fingernägel und ich würde meinen Kindern auch nicht vorschreiben, was sie anziehen sollen oder nicht. Gerade wenn es dann Richtung einer freien Meinung geht. Meine Tochter kann auch anziehen, was sie will. Wir versuchen auch definitiv beizubringen, dass es keine Grenzen gibt zwischen Junge und Mädchen. Ein Mädchen kann genauso einen Fußball schießen wie ein Junge einen Ballettrock tragen, ja, sage ich jetzt mal, ne? Und da auch definitiv nicht verurteilen. Aber klar, gerade ich als Vater kann da auch Zeichen setzen. Mhm. Wenn ich dann mit rosa Fingernägeln aus dem Haus gehe, mit meiner Tochter Hand in Hand einkaufen gehe, unterstütze ich sie, ne? Und mit meinem Sohn auch. Also meine Tochter ist 4, mein Sohn 2. Wenn meine Tochter die Finger lackiert haben will, dann will mein Sohn natürlich auch. Und der kriegt dann auch einen Nagellack auf die Finger. Warum nicht? Mhm. Warum soll ich ihm das verbieten, wenn er das doch haben möchte? Warum soll ich ihm was Schönes, eine Freude verbieten, wenn es doch möglich ist? Nur weil ich vielleicht Angst habe vor Blicken oder kann ich nicht nachvollziehen. Also klar, soll jeder machen, wie er meint, aber das ist absolut meine Meinung. Und ich finde, diese klaren Grenzen schaffen die sich selber.
Denke ich auch. Ich habe es oft beobachtet, dass Frauen manchmal unter den Vorgaben der eigenen Mütter oder Schwiegermütter manchmal leiden. So wie haben wir damals, vor 20, 30 Jahren haben wir es so gemacht. Keine Ahnung, wie, leg das Kind doch mal hin, halt das, trag das nicht so oft oder ne, wie auch immer. Um ein Beispiel zu nennen. Und dass das manchmal sehr nervig ist und auch als belastend empfunden wird, weil viele Mütter sich einfach sowieso schon ein grundsätzlich schlechtes Gewissen haben, dass sie die Sachen nicht richtig machen. Und wenn dann so von jemandem Erfahrenerem, der schon Kinder, Enkel durchgebracht hat, dann so ein Tipp kommt oder so eine, naja, sagen wir mal, eine vermeintliche Hilfestellung, wird das oft als belastend empfunden. Gibt es sowas auch? Hast du sowas schon selber erlebt oder beobachtet oder davon gehört, dass bei Vätern das auch so ist, die von ihren Vätern Rat bekommen? Oder ist das gar nicht so, weil die Väter damals gar nicht eine Rolle hatten, dass sie jetzt Ratschläge geben können?
Doch, Ratschläge kommen immer. Also, fast jeder Vater hat davon erzählt, dass von den Großeltern, vom Umfeld irgendwelche Ratschläge kommen, die vermeintliche Erfahrung haben, sei es, keine Ahnung, oh, zieh dem Kind Socken an, das wird krank, oder oh, mach mal die Fenster zu, bei der Zugluft wird man krank oder so, ne, das ist halt, oh, das ist zu gefährlich, pass auf, nicht rennen, du fällst hin. Also das sind natürlich nur ein paar Beispiele, die da eigentlich relativ regelmäßig kommen. Und das ist belastend, ja, weil man eigentlich ja eine Linie reinbringt in die Erziehung, die Kinder so dezentral wie möglich beaufsichtigt, aber doch so zentral wie nötig ist. Und Kinder müssen sich ausprobieren. Ne? Also das ist ja, wenn sie ihre Grenzen nicht austesten, wenn ich jede Grenze setze, wie sollen sie ein freier oder wie sollen sie ein selbstbestimmter Mensch werden? Geht nicht.
Ich weiß gar nicht, warum ich da gerade dran denken muss, aber genau, eigentlich sind die Tipps, jetzt egal, ob sie von Vätern oder Müttern oder Großvätern oder Großmüttern kommen, immer pass auf, setz mal eine Mütze auf, passiert was, also eher so Schutzgedanken. Dann aber wiederum, wenn du Bilder siehst von aus den 80er Jahren, 90er, weiß ich gar nicht, aber so zum Beispiel grillen alle am, stehen alle um den Grill, auch Kinder, und haben nur eine Badehose an, also so keine Kleidung, ne? Oder aber nicht angeschnallt im Auto oder im Auto nach Italien in der Fahrt gar nicht angeschnallt, schläft hinten. Also solche, oder Helme beim Fahrradfahren ja noch gar nicht. Also diese ganzen Sachen waren ja komplett anders, ne? Also das Leben war wahrscheinlich sowieso viel unsicherer geführt. Aber dann gibt man doch die Tipps, dass es dann sicherer ist. Eigentlich ist es auch so ein bisschen lustig.
Ja, und ich glaube, dass gerade die Tipps auch mit Autofahren und so weiter jetzt, also ich sehe kaum noch Väter, die das machen, dass man sagt, komm, wir fahren jetzt mal ohne Kindersitz und nach Italien ins Auto.
No.
Nee. Also das hat sich auch ganz klar gewandelt. Ich glaube, dass Eltern jetzt eher einen Takt zu sicher sind und so ein bisschen Angst haben vor Verletzungen, vor Gefahren.
Du meinst, dass sie alles so optimieren wollen?
Genau, optimieren, genau. Und wenn dann noch Ratschläge von außen kommen, ist das natürlich kontraproduktiv, weil man das Gefühl bekommt, okay, mache ich jetzt doch irgendwas falsch. Man macht es natürlich Gedanken. Im ersten Moment denkt man, okay, das ist jetzt nicht passend, was da gerade kommt, aber irgendwo arbeitet es ja trotzdem in einem. Ne? Und ich komme noch mal auf meinen Kurs zurück. Ich baue den Kursraum um mit einem kleinen Kletterparcours. Und ich habe den Vätern am Anfang des Kurses, oder sage den Vätern am Anfang des Kurses, bitte greift so wenig ein wie möglich, auch wenn das Kind mal fällt. Der ganze Kursraum ist mit Matten ausgelegt, der Parcours ist aus Schaumstoffpolstern, da kann nichts passieren und Kinder müssen ihre Grenzen kennenlernen. Und ja, da schließt sich im Prinzip der Kreis. Ne?
Was sind sonst noch die Themen, mit denen Väter zu dir kommen und wo du vielleicht auch schon mal überrascht warst?
Ich habe mich mal für einen Vater über die Zwergensprache erkundigt. Die Zwergensprache erlaubt kleinen Kindern, fast Säuglingen bzw. kleinen Kindern, sich zu artikulieren mit Gebärden. Das heißt, wenn das Kind Hunger hat, das kann man trainieren, man macht dem Kind was vor. Wenn man sagt, möchtest du was essen, steckt man sich symbolisch was in den Mund. Mhm. Oder möchtest du was trinken, gibt man einen Becher in den Mund. Mhm. Ne? Oder möchtest du den Schnulli, dann zeigt man auf seinen Mund auch mit einem Zeigefinger. Mhm. Das sind so Gebärden, die man lernen kann. Und das hat mich tatsächlich überrascht, dass das funktioniert. Und bei unseren Kindern haben wir das angewandt und es hat funktioniert. Die haben sehr schnell gesprochen und
Was soll das Sprechen quasi nochmal zusätzlich, das ist auch sprachfördernd, das heißt, soll nicht dazu dienen, dass man, wenn man eben noch nicht die Worte hat, schon mal aber sagen kann, was man will, oder beides?
Das fördert das Ganze, macht es für das Kind einfacher, aber natürlich auch für die Eltern. Ne? Also das ist schon eine Sache, die entwicklungstechnisch schon im Gehirn stattfindet. Es hat mich sehr überrascht, dass das funktioniert. Dann war zum Beispiel, das macht mein Sohn noch, wenn er mich nicht sieht, der fasst mir an den Bart, nachts im Dunkeln, und guckt, wer bin ich. Und das ist auch so eine Sache. Die wissen genau, wo was zu fühlen ist. Und wenn dann die Mama, wenn die Mama symbolisiert werden will, dann macht man die Haare so lang. Ne? Wenn die Frau eine Frau lange Haare hat oder andere Symbole, die dann angepasst werden können. Der Papa war immer der Bart. Ne? Und das war wirklich eine krasse Sache, die mich schon überrascht hat, ja.
Was hat dich, als du Vater geworden bist, am meisten beeindruckt, wie sich das Leben für dich verändert hat? Also sowohl positiv als auch negativ oder umgehauen quasi. Also wo fandst du, welche Realisation oder wie hast du an dir erfahren, am Leben erfahren, welche Erfahrung war es, die dir gezeigt hat, krass, ich bin jetzt Vater, ich bin nicht mehr, es ist jetzt anders als vorher?
Ja, das war, als ich im Prinzip mit der Geburt, als ich die Kinder auf die Welt gebracht habe, habe ich besteht da für den Vater eigentlich der erste Kontakt zum Kind. Also für die Frau ist das natürlich das Heranwachsen im Bauch, man spürt's. Und für den Vater, klar, man kann die Hand drauflegen, man kann mit dem Kind sprechen, aber so wirklich, wirklich die Verbindung ist erst da, wenn man die Geburt sieht und das Baby auf dem Arm hat und sagt, hey, du, jetzt bist du hier gerade bei mir. Und das ist so der krasseste, eigentlich der schönste Moment. Und das ist der Moment, wo sich eigentlich alles ändert für mich oder zumindest für mich geändert hat.
War da für dich wahrscheinlich dann auch klar, dass du auf jeden Fall bei der Geburt dabei sein willst, ne?
Oder? Ja, definitiv. Ja. Genau, das war bei den Geburten, die ich jetzt bis jetzt mitgemacht habe, immer der Fall. Mhm. Jede war schön, einzigartig und ich möchte es nicht missen.
Gibt es etwas, was du dir schon anders gedacht hast vorher in der Theorie, als es dann geworden ist?
Ja klar, man versucht sich ja irgendwie auch immer ein Bild zu machen, gerade wenn man auch Vorbereitungskurse belegt, da wird der Ablauf besprochen, was passieren kann, wie es sein sollte. Aber letztendlich läuft alles anders wie geplant. Also kann man auch nicht planen. Das steht bei mir übrigens auch noch auf der Agenda vom Papa Club in den nächsten Jahren. Mal gucken, ob ich das nächstes Jahr noch schaffe oder vielleicht auch im darauffolgenden Jahr. Möchte ich gerne einen Geburtsvorbereitungskurs nur für Väter machen. Dass wir an ein oder zwei Abenden einfach uns darüber austauschen, wie was gerade passieren kann. Ne? Was auch vielleicht im Wochenbett passieren kann, wie man helfen kann, was für Sachen man einpacken soll und so weiter und so fort. Also alles, was mit der Geburt zu tun hat. Und ich denke, das steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste.
Kann ich nur befürworten, unterstreichen und finde ich super wichtig, weil ich weiß, dass gerade im Wochenbett auch kann man sehr viel falsch machen als Partner. Also ich kann das aus der anderen Ecke sagen, weil mein zweites Wochenbett war sehr schlimm, weil ich eine Grippe, ich habe quasi zur Geburt eine echte Grippe mit Fieber, 40 Fieber bekommen und Husten. Und all das, was für den Husten, also was für die Krankheit zum Auskurieren gut gewesen wäre, ging nicht, weil ein kleines Baby, stillen, nicht schlafen, husten durfte ich nicht, ich konnte keine Medikamente nehmen und es war, also die ersten 2-3 Wochen waren wirklich so körperlich, habe ich nichts, noch nie was Anstrengenderes in meinem Leben gehabt und ich weiß, dass ich hatte wirklich Mordgelüste. Ich habe meinen Mann so verflucht, weil ich konnte auch nicht sprechen, ich war heiser, ich konnte nicht rufen. Und ich habe mich so verloren gefühlt und er konnte gar nicht anders. Er hatte unser anderes Kind, der war selber überfordert. Und er hat, muss man auch so ein bisschen sagen, zu seiner Verteidigung, liegt ihm nicht so, er ist auch nicht im Gesundheitssektor, es liegt ihm nicht so. Und wenn er aber, ich habe auch in dieser Zeit auch gedanklich einen Ratgeber für Väter geschrieben. Also das müsst ihr im Wochenbett machen, das auf gar keinen Fall, sonst ist es ganz schlimm, sonst ist Scheidung angesagt. Und also so einen Kurs finde ich mega, weil das super, super wichtig ist. Du kannst als Vater mit so ein paar einfachen Punkten, also richtig Punkten fürs Leben, das wird dir deine Frau niemals vergessen, wenn du in den Wochen nach der Geburt das machst. Also wirklich sehr wichtig. Finde ich mega die Idee. Unbedingt bitte machen, anbieten. Ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja, werde ich mir aufschreiben.
Unbedingt.
Nee, genau. Ja, absolut. Ich glaube, da kann man auch, wenn man sich da unvorbereitet dran traut, vieles verkehrt machen. Ne? Also ich bin da auch eher naiv und uninformiert reingegangen. Und wenn ich jetzt so meine Erfahrung in meinen Kursen so widerspiegel, merken viele Väter noch nicht mal, dass es irgendwie was geändert hat. Also dieses Wochenbett, hormonelle Umstellung. Natürlich kann das bei Frauen sein.
Ja.
Ganz klar. Gerade wenn irgendwie Schwierigkeiten bei der Geburt stattfinden oder, keine Ahnung, Krankheitsfall oder sowas ist. Entschuldigung. Ja, aber da zu informieren ist absolut notwendig, klar.
Total. Und das ist für die Väter. Natürlich kann man sich auch, es gibt ja auch eine Doula, die man sich nehmen kann, ne? Oder auch Hebammen kamen ja jeden Tag, aber das ist nicht das Gleiche. Du bist ja die 24 Stunden doch zu Hause und wenn der Partner dann eben auch Urlaub hat oder Urlaub nimmt und man ist dann zu zweit das Team vor Ort, das ist einfach super wichtig, dass man da Hand in Hand geht. Und da ist auch schon einfach, wenn man sich aufschreibt, ich frage 5-mal im Zimmer, brauchst du heute was zu trinken oder ich bringe dir was zu essen ans Bett. Einfach so diese Kleinigkeit, aber wenn man die einfach schon so hat, dann ist schon mal grundsätzlich viel getan.
Ja, genau. Und gerade auch die Vorbereitungskurse oder auch die Doula oder auch die Hebamme ist immer frauenbezogen.
Ja.
Ne? Und gerade da möchte ich in Zukunft auch beratend zur Seite stehen, gerade vielleicht auch in Akutfällen, vielleicht so ein Notfalltelefon vielleicht oder sowas machen, einfach ansprechbar sein für die Väter, da auch Fragen zu stellen und auch indiskrete Fragen zu stellen. Also da wirklich auch keine Scheu zu haben, weil bei mir wird niemand verurteilt. Wir werden auch im kommenden Kurs noch über ein bisschen brisantere Themen wie Sex reden oder so. Ich glaube, das wissen viele gar nicht, dass man, wie es dann halt nach der Geburt aussieht. Ne? Wann, wie, wo. Ich glaube, das sind alles so Informationen, die dann auch noch notwendig sind.
Das ist ja auch ein Megathema bei Frauen. Der erste, also das zweite erste Mal quasi, der erste Sex nachdem man ein Kind geboren hat, egal jetzt, ob durch Kaiserschnitt oder natürliche Geburt, man hat die Befürchtung, wie fühlt sich das an, wie ist das körperlich, kann ich das überhaupt noch alles genießen oder hat sich der Körper verändert und das ist vielleicht etwas, was nicht mehr schön ist oder so. Also diese Hürde gedanklich schon ist mega krass schon für die Frau, aber vielleicht auch für den Vater auch, ne? Also für den Partner. Und man möchte natürlich auch nach der Geburt eines Kindes, auch wenn man Eltern ist, eine schöne Partnerschaft wieder haben. Und wenn man da die Ängste auch speziell von den Vätern abbauen kann und besprechen kann, umso wichtiger. Was ich noch dazu sagen wollte, ich habe letztes Jahr den Kilian getroffen, der ist einer von 0,7% männlichen Hebammen in Deutschland.
Ja, sehr cool.
Und der hat auch erzählt, also mit Leib und Seele ist das sein Beruf und er hat auch natürlich manchmal sind die Paare dann so, männliche Hebamme? Also wieso? Ja. Und immer ist es so, dass die Väter dann total dankbar sind. Aber also er ist auch Stillberater. Also er kann auch alles, das, was eine weibliche Hebamme ist, erklären. Aber er hat natürlich auch nochmal mehr den Zugang zu den Vätern. Und genau das ist das, was du gerade gesagt hast. Auch jetzt, wenn bei Hebammen Doula grundsätzlich, man fokussiert sich klar auf die Mutter. Aber es kann schon auch helfen, wenn man dann nochmal ein bisschen rechts und links guckt.
Klar, definitiv.
Was bietest du noch außerhalb deines Papa-Clubs an, außerhalb der Kurse, die du machst? Du machst auch noch spezielle Ausflüge und so. Wie kam es dazu und was bietest du an und warum bietest du sie in diesem Kontext an?
Genau, Hauptaugenmerk sind die Kurse. Ich biete aber auch Veranstaltungen an, unter anderem auch Vater-Kind-Wochenenden, wo wir Vätern die Möglichkeit, mit ihren Kindern zusammen die Bindung zu stärken, bieten. Und da fahren wir immer zu einem Haus, wo jeder Vater seine eigenen vier Wände hat. Wir werden verpflegt, ganz klar mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Ich stelle ein kleines Programm auf die Beine für gutes Wetter, für schlechtes Wetter, sodass wir da auf jeden Fall ordentlich Programm haben. Und ich freue mich drauf. Das nächste wird im Juni stattfinden. Ist auch fast ausgebucht. Zum Zeitpunkt jetzt. Also vielleicht gucke ich gleich auf mein Handy und dann ist es voll. Weil sowas ist natürlich sehr, 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 sehr gefragt. Ich merke, dass ich sehr, sehr viele Anfragen auch von Müttern bekomme, ob ich denn das auch mal für Mütter planen würde tatsächlich. Soweit bin ich aber noch nicht, dass ich jetzt mit Papa Club Groß Mama.
Ist ja auch Mama nicht deine Club. Aufgabe, ich glaube.
Nein, nein.
Das haben andere sich schon auf die Fahnen geschrieben.
Genau.
Letzte Frage, die ich gerne stellen würde. Was würdest du in zwei, drei Sätzen, wie würdest du es beantworten? Bedeutet es, Vater zu sein? Vater zu werden und Vater zu sein für dich persönlich?
Vater zu sein bedeutet für mich, dass ich Ansprechpartner Nummer 1,5 oder 50% Ansprechpartner von meinen Kindern bin. Und genauso wie die Mama da bin und halt gleichgestellt bin wie die Mutter, so gleich aufgeteilt wie möglich alles zu handeln, sei es Haushalt, sei es Betreuung, sei es finanzielle Lage auch, das im Team mit der Mutter auch zu schaffen, ganz klar. Selbst wenn dieses Team mal zerbricht, bleibt man für immer ein Team, ne? Sollte man auf jeden Fall auch sich bewusst machen, gerade auch Kontakt mit vielen Vätern, wo dann auch die ein oder andere Sache dann passiert, die natürlich ist. Ne? Also Menschen, so sind Menschen, Menschenbeziehungen gehen auseinander, aber auch dann hat man ein gemeinsames Projekt, nenne ich es jetzt mal, ein Kind geschaffen und dafür muss man ein Leben lang sorgen und so das so gut wie möglich. Und das ist halt auch unabhängig von der Trennung das Ziel eigentlich. Also das ist das Bestmögliche für das Kind zu machen.
Die Verantwortung hört nie auf und diese Aufgabe hört auch nie auf. Da muss man sich bewusst sein. Ganz lieben Dank. Vielen Dank.
Danke.
Ich glaube, du bist ein toller Vater und du bist mit Leib und Seele, bietest du das an für die Väter und deswegen glaube ich auch eine tolle Anlaufstelle.
Ja.
Und müsste es mehr geben.
Vielen Dank.
Ganz lieben Dank.
Ich versuche es zu verbreiten.
Ja, vielleicht schaffen wir es ja hier auch dadurch ein bisschen. Also euch lieben Dank fürs Zuhören auch. Vielleicht seid ihr inspiriert worden und wollt den Daniel kontaktieren oder vielleicht auch einen Papa-Club bei euch gründen. Ich fände es mega und ich kann noch mal sehr ans Herz legen, Wochenbettbetreuungskurse. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Ein guter Grundstein für eine glückliche Ehe und für eine glückliche Familie. Bitte niemals vergessen, liebe Zuhörer, wenn ihr Themen habt, sehr gerne melden. Wenn euch was auf der Seele brennt, auch. Und vielen Dank fürs Zuhören nochmal und niemals vergessen, ihr Mamas und natürlich diesmal auch ganz, ganz, ganz besonders ihr Papas. Ihr seid die wahren Superhelden. Vielen Dank.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.